Was wir sagen, wir haben schon ein bisschen über Passagenplanung gesprochen, in einer anderen Zusammenhang. Wie gesagt, Benjamin hat nicht also beginnen wir mal anders. Ja. Beginnen wir bei der Anfängen der Philosophie. Und wenn man bei der Anfängen der Philosophie beginnt, dann gibt es ganz klar eine Unterscheidung zwischen Vita Contemplativa und Vita Activa. Entscheidende Unterscheidung. Darüber spricht Plato, darüber spricht Aristoteles. Und das ist eine Tradition, die praktisch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts weitergeht. Ja. Das heißt, das Beste im Leben ist zu betrachten, nichts nicht nützlich zu sein, nicht zu arbeiten, weil jeder, der arbeitet, ist es klar. Überhaupt so zu leben, dass niemand keinen Nutzen aus deinem Leben zieht. Sondern nur die Welt zu betrachten, dann ist es mal gottähnlich. Ja, und Gott ist die höchste Form der Existenz. Und gottähnlich zu sein bedeutet eben, über alle Dinge zu stehen und sie von außen zu betrachten und eine völlig externe Position zur Verfügung anzunehmen. Na gut, und wieder aktiver ist eine zweitbeste Möglichkeit, das heißt, es ist eine Möglichkeit, inmitten des Lebens zu sein, von Begehren geleitet zu werden, Dinge zu erreichen, Dinge aufzubauen, nützlich zu werden, andere auch zu benutzen. Das heißt, eben zu gestalten, ja, als das zu tun. Nun, wir haben angefangen in unserem Semester damit, was wir gesagt haben, dass das Thema Leben kommt überhaupt auf. Das kann man so formulieren als eine philosophische Aufwertung für die Aktive in Bezug auf diese Generation. Man meint mit Nietzsche und vielen anderen, wenn man sagt, ja, wenn ich höre, ich und die Welt, dann muss ich bloß lachen. Weil die Welt ist zu groß. Ja. Die Welt ist zu groß. Und der Mensch ist klein. Und der Mensch ist ein Teil der Welt. Und da der Mensch ein Teil der Welt ist, ist er zur Kontemplation nicht fähig. Ja. Er ist zur Kontemplation nicht fähig. Er ist eingebunden in das Weltgeschehen. Er muss da überleben. Er muss eben halt leben. Ja. Und wenn er nur sitzt und kontempliert, dann wird er nicht dabei, ja, das Leben. Und dieses Leben sozusagen fixiert alles andere, inklusive der Kontemplation. Und das war die Position von Marx, ja, die herrschenden Ideen, das sind die Ideen der herrschenden Klasse und so weiter. Wenn man schon sozusagen kontempliert, dann auf den Höhepunkt eine gewisse Macht errungen, eine Erhaltung, ja, das heißt, du bist unsicher, ja. Aus, ja, zur Kontemplation fähig wird. Das heißt, der Begriff Leben, von dem wir gesprochen haben, ist eine Verlagerung sozusagen der primären Würde von der Wiederkontemplation zu Wiederkontemplation. Und Nietzsche spricht da über die ganze Zeit, dass die Wiederkontemplation eine Selbsttäuschung ist in der Moderne. Damit ist auch verbunden das Konzept der Aura. Und zwar damit auch verbunden das Konzept der Aura insofern, dass die Topographie der Welt verteilt wird oder entzweit wird in zwei Bereiche. In einem Bereich, daran erinnert Peter Sloterdijk immer wieder mit der ich war da bei der Einführung der Veranstaltung bei unserer Semesterrevue. Einer ist der Tempel und Akademie. Ja, das heißt, die Orte abgeschieden von den Bereichen, die da sind, wo sie alleine Kontemplation sind. Das sind aurasische Orte. Weil Dinge dort stehen in einem aurasischen Zusammenhang einer ernsthaften Kontemplation. Die Dinge werden dort auch verstanden, gesehen, kontempliert, erforscht, analysiert. In der Welt als solche, nicht aurasische, nicht profane Welt, ja, außerhalb der Grenzen, die Sicherung der Wiederkontemplation, zum Beispiel im Kloster, hat man keine Zeit zur Reflexion. Ja? So wie der Bürger sagt, ich habe keine Zeit, in die Ausstellung zu sehen, ich habe keine Zeit. Wir fahren jetzt bei der Aufnahmeprüfung, fast keiner hat irgendwelche Ausstellungen gesehen. Auch die, die in München oder Hamburg gelebt haben, wussten nicht, dass dort zum Beispiel Wetterhahn oder etwa Haus der Kunst oder nicht einmal Lemberhaus. Und heute sind nur Pinakothek und Hamburg Kunsthalle mit den Eltern zusammen. Und dann war er gefragt, oder jemand gefragt, und das ist sozusagen, wenn man will, ja, Schlüsselwort zu unserer Diskussion. Wenn die Abiturienten gefragt haben, warum sie eigentlich nichts gesehen haben, die Antwort war immer das Gleiche, das ist interessant. Ich habe meinen Führerschein noch nicht gegeben. Also Immersion der Wiederkontemplative in die Wiederaktive. Ja? Das ist der post-nietzscheanische Zeitreiber. Das heißt, man muss zunächst einmal die Meisterschaft der Bewegung vollziehen. Man muss zunächst einmal aktiv werden im Sinne des Führerscheins. Ja? Man muss als Führer erscheinen in einem Fahrzeug und sich beginnen sozusagen die Vita-Aktive zu meistern. Dann erst hat man erst die Muße, dann auch die Möglichkeit, durch diese Führerschaft, die man im Rundbuch hat, auch etwas zu betrachten. Modest wie ich bin, habe ich mir sozusagen die Bemerkung verknüpft, dass ich keinen Führerschein habe. Ich habe nur einige Ausstellungen gesehen, und zwar bis jetzt kein Führerschein. Also, der Punkt ist, aber wenn man nicht so rückständig ist, ja, also für deine andere Zeit, ohne Führerschein, sondern der Moderne angehört, also der post-nietzscheanischen Zeit, dann ist es eben das Thema unserer Geschichte. Das heißt, das Thema nach den Bedingungen und Möglichkeiten der Kontemplation in der Welt. Ja, das ist die Frage. Das heißt, wenn alle im Leben aktiv sein sollen, es gibt keine institutionelle Sicherung des sakralen Ortes, das sind sozusagen die erste und einzige Zivilisation in der Weltgeschichte, die keine Kloster hat. Das heißt, keine Gemeinschaften der reinen Bildens und der reinen Betrachtung bezahlen. Sondern wer nicht arbeitet, darf nicht essen. Bedeutet, dass alle sozusagen Schmiede ihres Glücks sind, im aktiven, vitalen Lebenskampf, ja, um die Lebensmittel und die Möglichkeiten und Lebensmöglichkeiten. Ohne Ausnahme. Ja, keine Platoner, kein Aristoteles, kein Thomas von Aquinas, nichts, ja, kein heiliger Franziskus. Das ist alles abgeschafft. Wir haben das jetzt. Lebenskampf, Vita-Aktiver als der einzige Welt, muss man schwer schwer. Zweitens, auch die Orte, die übrig geblieben sind, ja, von der von der alten Zeit, Kloster und so weiter, haben sich kommerzialisiert, haben sich in den Dienst der Moderne gestellt, als Museen, als touristische Ziele und so weiter. Das heißt, sie haben sich eingegliedert in diesen Revolutionsprozess der Moderne, von dem auch wenigen sagen, das ist der Prozess des Verlustes der Aura, also Zertrümmerung der Aura, also Aura ist weg. Also insofern wir einen Zusammenhang haben, heterotopische Orte der reinen Interpretation als arbeitsische, abgesiedelte Orte haben wir vor der Erlebnisse. Also zumindest wenn die Herrschaft und zumindest die Regierung, die wir da kontemplativ und jetzt haben wir die aktive Total. Diese Figur des Fremdens kann verstanden werden als eine Reflexion darüber, ob es nicht möglich wäre. Und ich glaube, Benjamin, ja, aber gibt das zu bedenken, ob es nicht möglich wäre, unter den Bedingungen der totalen Herrschaft der wieder aktiver, das heißt, unter den Bedingungen der totalen Mobilität unter anderem, deswegen Flaneur ist ein ist Plato mit Fürschen, ja, das sich bewegt, ja, statt einer Karriere. Ob unter diesen Bedingungen Plato noch Plato bleiben könnte. Ja? Also, weil auf den ersten Blick nein, ja? Weil er muss sozusagen nicht führen, er muss danken, er muss diese ganze Zeichen berücksichtigen und andere Autos. Das heißt, er ist inmitten einer lebensbedrohlichen Wiederaktive. Kann er aber gleichzeitig eine kontroverse Position haben. Und dann sagt im Grunde Benjamin ja. Und zwar, man wird in diese entlassen. Das heißt, es ist nicht eine Situation, bei der man diese erobert. Es ist nicht, dass man eine Herrschaft gibt. Annehmen und von dieser Position heraus, ja, so wie das Marxismus lernt, so wie das Nietzsche lernt, von oben herab die Welt zu betrachten. Ja, aus der Position der Macht. Aber auch nicht aus der Position der Unmacht. Ja, auch nicht, wie Nietzsche das beschreibt, dass sozusagen die Position der Kontemplation ist eine Position der Ohnmacht. Das ist so von jemandem, der sozusagen auf das Bessere hofft, weil er nichts im Leben hat. Ja. Und deswegen sozusagen nur das Leben beobachten kann, aber mit neidischem Blick. Nein, der Held des Flaneur hat weder gesicherte Position noch irgendwelche Hoffnung. Er sieht keine Möglichkeit, die Welt zu reformieren. Er sieht keine Chance für sich persönlich. Er sieht keine Beziehung zwischen sich und der Masse. Ja, das ist völlig entfremdet. Und er befindet sich, und das ist vor allem, in einer Welt, in der nichts mehr das eigene ist. Ja, man sagt ihm das Fremde. Er befindet sich in der Welt, in der ihn auf der Ebene des eigenen nicht mehr verbinden. Und zwar nicht nur wegen des Exil und so weiter, sondern wegen der Tatsache, dass alles, was produziert wird, und das ist das zentrale Thema, durch eine entfremdete industrielle Arbeit produziert wird. Ja, er lebt in der Moderne, in der das originelle, individuelle, gestalterische, subjektive, eben keine Chance mehr bekommt, aktiv zu werden. Und das ist ein interessanter Einwand. Der tiefe Einwand gegen den Nietzscheanismus, ja, das sozusagen so eine Wende, marxistische Wende, der 20. Wende, die wir nehmen, macht, besteht darin, dass er genau das sagt, was ich früher gesagt habe. Ja? Er sagt, ja, es gibt das wieder. Ja, es gibt ja Führerschein und Autos und alles bewegt sich und alles ist wunderbar und so. Aber durch die Prozesse, die keine humanen Prozesse sind, durch die Prozesse, die nur die entfremdete Arbeiter kombinieren, durch die Prozesse, die wir eigentlich nicht beteiligt sind. Das heißt, es gibt wieder aktiver, aber es ist nicht unser Leben. Ja. Es ist nicht unser Leben. Und es ist auch eigentlich auch nicht sonst ein Leben von jemandem. Ja. Nur nicht alle haben es verstanden. Aber im Wesentlichen handelt es sich um außersubjektive, außermenschliche, entfremdete Prozesse der Warenzirkulation und Kapitalakkumulation. Aus dieser Einsicht heraus entsteht eine neue kontemplative Position, die Position des Fremdwerdens, der durch die Stadt geht, in dem alles, was passiert, nicht in seinem Namen passiert. Und alles, was passiert, ist im Fremden. Und zwar fremd ontologisch, nicht weil es Paris ist oder was auch immer, sondern ontologisch fremd ist, weil es durch die entfremdete industrielle, moderne Vorgänge entstanden ist. Ja? Er sozusagen für ihn selbst bleibt ja keine Chance, weil für einen Handwerker, für jemanden, der von sich aus was machen kann oder was machen will, gibt es keine Chance in dieser Situation. Wenn er sich integrieren will, muss er den Marsch durch die Institution ja, anfangen. Das heißt, er muss sich selbst entfremden lassen ja, und muss sich unterwerfen unter bestimmten existierenden anonymen Produktionsvorgänge und Abläufe. Das heißt, in Bezug auf diese Vorgänge und Abläufe ist er entlassen. Er ist entlassen. Er ist sozusagen arbeitslos, und zwar ontologisch arbeitslos. Er ist ontologisch arbeitslos nicht im Sinne, dass er nicht arbeitet. Er ist arbeitslos in dem Sinne, dass seine Arbeit per Definition nicht die eigene ist und keine eigene sein kann. Das bedeutet, dass er ontologisch gesehen in Bezug auf die entfremdete gesellschaftliche Produktion als Betrachter auftreten muss. Ja, das ist in die wesentliche Position der Moderne. Und es geht nur darum, diese wesentliche Position zu besetzen. Ja, so wie Baudelaire das für ihn problematischerweise gemacht hat. Aber man kann es jederzeit besetzen. Ja, man kann es jederzeit besitzen, weil das Verhältnis ist grundsätzlich immer das Gleiche. Ist es aber so, dann sind alle Probleme weg. Ja. Dann ist man auf eine pervers interessante Weise in der gleichen philosophischen Verkehrsposition zurück. Ja. Deswegen spricht er über die Aura des Profanen, die profane Erleuchtung und so weiter und die Erleuchtung des Männers. Man beginnt aus dieser Position die Welt neu zu genießen. Ja, gut zu finden und so weiter. Gerade weil diese Welt sich insgesamt als Objekt der Betrachtung bietet. Das ist etwas, was diese positive Wendung, ja, die man oft übersieht, wenn man zu sehr von Claude Debord, von Guy Debord und diese Idee der Spektakel und Gesellschaft des Spektakels, wie furchtbar ist und so weiter. Das muss man. Also das ist nicht die Position von Benjamin. Die Position von Benjamin ist eher die Position von Baudelaire, aber ohne zynische Worte. Er will einfach eine Schicht der modernen Erfahrung freilegen, die eine Schicht der traditionellen aurasischen gewissermaßen tut er das, was die Juden gemacht haben bei der ersten Vertreibung. Das heißt, Tempel wurden zerstört, Städte wurden zerstört, alles wurde zerstört. Aber sie haben gesagt, na gut, eine gewisse Lebenseinstellung haben wir mitgenommen. Ja. Sozusagen machen wir uns unabhängig davon. Machen wir das weiter, als ob nichts geschehen ist. Und vergessen wir einfach das. Ja. Ja. Keine Nostalgie, ja. Kein Versuch, das zurückzukommen. Deswegen ist so die islamistische Bewegung so eine gute Reaktion. Ja. Keine Nostalgie, kein Gedanke an Rückkehr. Sozusagen machen wir auf den Weg und haben große Freude dabei. Das ist genau das, was er eigentlich vorschlägt. Aber jetzt in Bezug auf die philosophische Position, eher als in Bezug auf, in der aufgewachsen, als in Bezug auf die dialogische Position, machen wir sozusagen unser Führerschein, ja, und fahren wir durch die Welt. Und wundern uns, warum diese Welt so aussieht und nicht anders, weil dazu gibt es ja keinen Grund und wir haben keine Beziehung zu dieser Welt. Ja? Wir sind sozusagen letztendlich Alien, wir sind Besucher aus dem Nichts, ja, das ist nichts weiter hier. Und auf die Reise, auf der Flanorship, ja, der Durchreise. Und das ist sozusagen eine moderne Entsprechung. Oder eine moderne Möglichkeit, traditionelle Wirtschaftsposition wieder aufzubringen, ja, wieder auch zu erleben, ja, als eine reale Möglichkeit, als eine reale Chance. Das ist so eine Schicht der Erfahrung, die uns auf eine paradoxale Weise verbindet mit Plato. Das heißt, dieser Entfremdungsstil wurde für ihn nicht als etwas, was bekämpfen würde, ja, sondern etwas, was genossen würde. In diesem Sinn, in der Tat, ist da jemand da, die ganze Andy Warhol und Dorenjans und wie sie alle heißen? Er hat sie alle vorhergesehen als eine Möglichkeit. Ja? Als eine Möglichkeit von jemandem, der sagt: Ja, gut, warum soll ich dagegen kämpfen? Warum soll ich in diese Politik aktiver eintreten? Vielmehr möchte ich mein Leben damit verbinden, die Wunder der entfremdeten Arbeit und Ausbeutung und kapitalistischer Erpressung und so weiter zu genießen und zu bewundern. Genauso wie man zum Beispiel nach Ägypten geht und man fragt nicht, man kämpft nicht gegen den Pharaon, sondern man sagt, oh wow. Ja. Aber genauso kann man sagen, indem man sozusagen in einen Laden kippt, oh wow, ja. Oder oh je, ja, das ist das Gleiche. Aber man sozusagen, man bewundert und beklagt gleichzeitig. Und geht dann raus zufrieden, ja, weil man das eigentlich getan hat. Man hat sozusagen keinen Vorschlag zur Weltverbesserung, man hat nur einen Vorschlag zur Weltbewunderung. Mhm. Ja. Wir haben noch 10 zu 15 Minuten für eine abschließende und abschließende.
Ja,
also dann
deine eigenen Gedanken.
So. Ja, das passt absolut, ja, aber man kann sagen, der ist Apache. Das ist ja ein Typ, der ist Apache. Ja. Typ von Apache. Jemand, der tatsächlich durch die Welt wandert. Und Godard ist sicherlich jemand, der diese Figur und von Walter Benjamin, von den Surrealisten, auch von Guy Debord übernimmt. Der ganze neue Welle, französische Nouvelle Vague, war eine mehr oder weniger kitschige oder mehr oder weniger sozialistische Übernahme. Diese Gedanke, ich bin letztendlich ein Fremder, so wie Le Souci, ja. Von Sartre, ja, der beschreibt, das war, wenn man das Ende des Romans vergisst, ja, seine eigene Geschichte, war eingerufen in die französische Armee. Und obwohl nichts dafür spricht, dass er hingehen soll, es kommt auch eine gestörte Familie und kann sich einfach, kann das entgehen und so weiter, entscheidet es doch dahin zu gehen. Mit der festen Entscheidung, die Deutsche nicht zu töten. Ja? Weil sozusagen die, er ist sozusagen Pazifist und Menschen sagen. Und dann beobachtet es der Frankreich, er tut diese Einberufungsbefehl, geht zu Frankreich und wie typisch bei Sartre entdeckt er eine völlige Disconnectheit mit der Welt. Ja. Er versteht, dass die Leute niemals gekannt haben, das sind Franzosen, das ist total fremd. Er versteht nicht die Sprache und die Brüche, erkennt das Land nicht, ja, und so weiter. Und irgendwann ist er geraten so im Hinterhalt und bleibt allein. Irgendwann an einem Hof, ja. Und dann kommen sie durch ihn und er schießt sozusagen in den Himmel, damit sie dem Kind das Widerstand leistet im Unbedingt. Ja. Und das heißt, und das Le Souci hat auch die Bedeutung eines kurzen Urlaubs, ja, in französischer Sprache. Das ist das, was man sozusagen ein nicht großer Urlaub im Juli, aber ein kleiner Urlaub beantragen kann. Gleichzeitig ist eine Verschiebung. Das heißt, Krieg als Urlaub, ja, als eine Möglichkeit zu flanieren aus der gewohnten Umgebung, sich herauszulösen und plötzlich zu verstehen, dass es keine gewohnte Umgebung eigentlich gibt. Ja. Diese Fremdheit, positive Fremdheit, Entfremdung in sich zu entdecken, als eigentlich eine philosophische Chance. Ja. Und zwar eine Chance, die man nicht verlassen kann, man sozusagen lässt sich umbringen, um nicht in die Wirklichkeit zurückzukommen und sozusagen ins eigene zurückzukommen, in die individuelle Ziele zurückzukommen, noch etwas zu tun. Ja. Sozusagen, man hat eine totale Erfüllung schon erreicht durch diesen Durchlauf, ja, durch die Ferne. Ja. Man ist sozusagen total glücklich und glücklich. Ich meine, diese Figuren, die Benjamin entwickelt hat, am Anfang praktisch oder vor dem Anfang des Zweiten Weltkriegs, nach dem Weltkrieg tatsächlich, ja, haben sozusagen den Humus der neuen Literatur gebildet. Und jetzt haben wir das nicht mehr, oder? Das ist interessant. Haben wir das oder haben wir das nicht mehr? Fast würde ich sagen, wir haben das nicht mehr. Aber dass wir das nicht mehr haben, bedeutet nicht, dass die Möglichkeit, also man muss darüber reflektieren, ob die Tatsache, dass wir das nicht haben, eine Verschiebung in unserer Kultur bedeutet oder einfach, dass eine Möglichkeit diese Kultur bietet, nach wie vor, die moderne Bildung, diese Möglichkeit einfach nicht realisiert wird. Also ob diese Möglichkeit da ist oder nicht realisiert oder ob sie objektiv schon irgendwie verschwunden ist. Woran ich nicht so richtig glaube. Ich tendiere ja, zu vermuten, dass sie nach wie vor da ist. Ja, ich würde so sagen, dass wenn wir uns generell fragen, wie die Topografie der Sakrale ursprünglich entsteht, die Topografie der Sakrale entsteht durch eine gewisse Wanderung, zum Beispiel Wanderung Christi. Das heißt, Orte, an denen man war, sind sakrale Orte, zu denen man auch pilgert, aber auch weitergeht. Orte, an denen Mohammed wanderte und so weiter und so fort. Und dann Orte, an denen Heilige wanderten oder die Kirche als solche wanderte von Ort zu Ort. und zu den Pilgern auch. Ja? Das heißt, ein gewisser Flaneurschift, ja? Eine gewisse Flaneurschaft, das ist der Ursprung des Sakralen schlechthin. Ja? Das muss man auch sehen. Christus ist ein typischer Flaneur. Mohammed und alles andere auch. Nur der Unterschied besteht darin, dass der moderne Flaneur diese Aura produziert und dann verschwindet sie gleich. Ja? Das heißt, es gibt keine gesellschaftliche Struktur, die sind nicht vorgesehen. Sie so etwas wie einen stabilisierenden Effekt schaffen, so dass man sagen kann, jemand hat bestimmte Gegenden oder Orte durch seinen Blick erhält, ja, sozusagen einen Kontakt mit diesen Orten hergestellt, diese Orte zu auratischen werden ließ. Ja. Und dann die Kultur diese auratische Funktion irgendwie stabilisiert hat. Vielleicht mit weniger Ausnahmen wie Graceland in Amerika. Also einige vielleicht Orte der Massenkultur oder so. Also das ist eine interessante Frage, ob es das dann vorgezeichnet. Aber generell ist es eher eine Ausnahme. In der Regel hat Kultur diese Erscheinungskraft, Aura-Erscheinungskraft. Das heißt, es ist auratisch, aber temporär. Ja, man macht den Spaziergang, alles ist auratisch, man sieht selbst auratisch und so, man geht weg und alles ist verschwunden wie nie. Das ist der Unterschied der Aura damals, die eine stabilisierte Aura war, und temporäre, flüchtige Aura der Moderne. Der Aura auf Durchrad. Okay, ich glaube, wir sind am Ende. Gute.